Deutschlandfunk Kultur Interview.
Moria auf Lesbos. Es war das größte Flüchtlingslager Griechenlands und auch Europas. Nach den Bränden geht es nun darum, was aus den Bewohnern wird. Zunächst sollten sie wieder ins Provisorium einziehen, aber das wollen wohl nicht alle. Die Polizei setzt Tränengas ein. Bitte Förster, die einfachste Lösung, nämlich die Geflüchteten nach bestimmten Kriterien auf EU-Staaten zu verteilen. Das scheint auszuscheiden. Was also tun?
Also ich würde die Frage ganz anders stellen. Warum sind die noch nicht in Deutschland? Das ist ja nicht mal ein Fünftel der Allianz Arena Plätze in München, über die wir da sprechen. Und das Thema ist ja auch nicht erst jetzt virulent, sondern schon seit langer Zeit. Also wenn Sie sich an die Zeit vor Corona erinnern, haben wir da schon immer darüber gesprochen, dass die unbegleiteten minderjährigen Flüchtenden doch jetzt mal zu uns kommen sollten.
Ja.
Städte sind bereit, die Leute zu nehmen.
Klingt einfach, so einfach scheint es aber doch nicht zu sein. Es gibt einen politischen Streit darüber, auch durch die politischen Lager. Gerd Müller, CSU, der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, der sagt zum Beispiel:
Es kann nicht sein, dass wir jetzt wieder wochenlang diskutieren, sondern wir sollten das Angebot der deutschen Länder und Kommunen aufgreifen und zeigen, Deutschland handelt sofort. Wir können das auch nicht den Griechen jetzt überlassen. Es sind europäische Flüchtlinge. Und Deutschland könnte hier ein Zeichen setzen jetzt. Wir nehmen 2000 auf und fordern alle anderen Länder, Frankreich, Niederlande und andere auf, dem guten Beispiel zu folgen.
Birte Förster, ich vermute Sie als Mitgründerin von der Seite geflüchtet.de. Sie sind da nicht wirklich anderer Meinung.
Nein, ich würde nur nicht sagen, wir nehmen 2000, wir nehmen jetzt die ganzen, ich glaube 12.600 sind es noch. Und wir hätten die eigentlich direkt nach dem Brand schon holen müssen.
Ich widerspreche Ihnen kurz und sage, ist Deutschland tatsächlich Vorreiter bei der Aufnahme von Menschen aus diesen Flüchtlingslagern? Was ja vernünftig wäre einerseits. Andererseits setzen wir dann das Zeichen an die anderen EU-Länder. Prima, geht euch nichts an, wir Deutschen machen das schon.
Ja, wir reden ja jetzt über eine ganz kleine Gruppe von Menschen, die absoluter Verelendung ausgesetzt sind, und zwar nicht erst seit dem Brand, schon seit von vorher. Und die würde ich jetzt holen und dann kann ich danach gerne nochmal verhandeln mit den anderen EU-Flüchtlingsländern. Insgesamt frage ich mich als Historikerin mit einer etwas ja auch weiter entfernten Perspektive, warum Zuwanderung überhaupt als so etwas Negatives beschrieben wird. Wenn wir an das Jahr 2015 und den Satz, wir schaffen das, zurückdenken, dann haben wir da ja auch erlebt eine ganz große Welle von Solidarität, die auch weiterhin anhält. Menschen kümmern sich um Geflüchtete. Meine Mutter zum Beispiel, pensionierte Grundschullehrerin, unterrichtet Kinder aus zwei Familien. Die Schülerinnen und Schüler sind inzwischen so weit, dass sie Abschlüsse machen. Die Menschen lernen Deutsch, was ein ungeheurer Aufwand ist. Ich bin jeden Tag froh, dass ich das nicht tun musste in meinem Leben, diese schwere Sprache zu lernen. Und wir haben ja ganz viele Erfolgsgeschichten. Langfristig, wenn wir es rein ökonomistisch betrachten, ist es ja gut, wenn wir Zuwanderung haben und die Bevölkerung zumindest nicht schrumpft, weil wir natürlich auch Personen brauchen, die in unsere Sozialversicherungssysteme einzahlen.
Sie haben das Stichwort. Sie haben das Stichwort 2015 genannt. Das hat auch Bundesinnenminister Horst Seehofer gestern benutzt, nach dem Motto, ein zweites 2015 muss vermieden werden. Streiten wir jetzt nicht im Nachhinein, und da kommen Sie auch als Historikerin durchaus wieder ins Spiel, um eine Art Interpretation, die rechts ausgerichtet lautet, da gab es eine unkontrollierte Grenzöffnung?
Ja, also das ganze Thema ist natürlich eine Interpretationsfrage. Und das ist für mich ist eine ganz wichtige Frage, warum haben sich die positiven Narrative, die Herfried Münkler ja zum Beispiel auch immer fordert, warum haben die sich nicht durchgesetzt? Es gibt ja ganz viele, die sich weiterhin engagieren und sich um Geflüchtete kümmern. Und das ist ja auch was ganz Großartiges, also solidarisch zu sein. Wenn Sie auf die internationale Wahrnehmung Deutschlands zu dieser Zeit schauen, als Führer der freien Welt, ja, das ist eigentlich ja was, was man vielleicht nicht gedacht hätte, dass uns sowas nochmal passiert. Also das hat eine ganz starke Wahrnehmungskomponente. Und jetzt das erstmal 2015 überhaupt als Drohszenario zu bezeichnen, finde ich schon falsch, aber das steht ja überhaupt nicht zur Debatte. Wir reden derzeit über 12.600 Menschen, wie gesagt, nicht mal ein Fünftel der Münchner Allianz Arena. Könnten Sie sogar Fußballspiel zeigen unter Corona-Bedingungen mit diesen Personen?
Ja, aber zu dieser Debatte gehört natürlich auch dieser Einwurf, jetzt wollen wir die Brandstifter nicht auch noch belohnen.
Das ist ja noch meines Wissens gar nicht klar. Und andererseits würde ich mich schon auch fragen, wenn man so verzweifelt ist, dass man sein eigenes Haus anzündet. Was bleibt einem da eigentlich noch? Und da kann man vielleicht auch noch mal die UN-Charta der Menschenrechte, die ja für alle Menschen auf dieser Welt gilt, zitieren. Da steht drin in Artikel 3, jeder hat das Recht auf Leben in Freiheit und Sicherheit der Person. Jeder. Das heißt auch die Menschen in diesem Flüchtlingslager.
Wir haben auch noch eine Debatte um die sogenannten Pull-Faktoren, vielleicht übersetzt eine Art Sogwirkung. Also Flüchtlinge machen sich auf den Weg, weil es Geflüchteten vor ihnen schon so gut ergangen ist. Im Umkehrschluss heißt das schon auch, wir brauchen Bilder wie aus Moria, vielleicht sogar Bilder von ertrunkenen Migranten.
Nein, da würde ich Ihnen absolut widersprechen. Und ich glaube auch, dass das mit den Pull-Faktoren hat, ist ja natürlich auch mit den Push-Faktoren ist auch ein bestimmtes Framing. Ja, wir müssen also erstmal weltweit die größten Migrationsbewegungen kommen überhaupt nicht in Europa an, sondern die sind vor allen Dingen auf dem afrikanischen Kontinent zu finden. Und dann müssen wir uns überlegen, warum sind Menschen so verzweifelt, dass sie ihre Heimat verlassen? Das ist in Syrien ja ganz klar. Das Land ist durch den Bürgerkrieg verwüstet. Und die anderen Flüchtlinge kommen hauptsächlich aus dem subsaharischen Afrika. Das ist die ärmste Region der Welt. Sehr beliebt für europäische und westliche Industrieländer für Ressourcenextraktion und trotzdem nicht teilhabend an dem eigenen Reichtum. Und da muss man doch eigentlich eher an den Pull-Faktoren arbeiten. Ja, denken Sie zum Beispiel an daran, dass in Ghana der Tomatenmarkt zusammengebrochen ist, weil Italien billige Tomaten nach Ghana importiert. Sagt. Da machen sich jetzt Ghana auf den Weg und arbeiten dann in Italien in der Tomatenernte unter verelendenden und ausbeuterischen Bedingungen.